ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Hallo Chris nach Aachen.
Hallo Jochen.
Jubiläum, ne? Da stellt man da eigentlich eine Torte hin mit 5 und 0 und 50 Kerzen und pustet die aus.
Wir haben 50 Sendungen gemacht.
Ja, wir sind jetzt mittlerweile wöchentlich, wir haben 50, das ist schon eine ganz gute Anzahl, ne?
Ja, fast so viele, wie wir alt sind, ne?
Fast. Und vor allen Dingen hast du ja noch 5000 Themen auf der Pfanne, denke ich mal. Also die ja, ich lerne ja seit 50 Folgen, dass die Urologie so, es gibt ja immer großartige Themen. Also man kann ja über so viele Dinge reden.
Aber heute haben wir ein schwieriges Thema.
Ja, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, meine ich, als wir über Frühlingsgefühle gesprochen haben. Eine sehr schöne Sendung. Wer die verpasst hat, gerne nochmal reinhören. Heute geht es um den Rückgang der Fruchtbarkeit in der westlichen Welt. Also wir reden über die Fruchtbarkeit und wie sie sich so negativ entwickelt hat, ne? Das hatten wir letzte Woche mal so angetickert. Also erstmal, ich schlage jetzt mal eine kurze Brücke. Ich kann hier vor meinem Fenster aus unseren Teich sehen. Ja, und da sind Frösche drin. Und da ist so viel Fruchtbarkeit drin. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Und da geht es richtig zur Sache. Nur so am Rande. Der Laich ist dick.
Und wenn du die kleinen Kaulquappen siehst, dann denkst du an die Spermien.
Ja, also so ungefähr.
Es ist tatsächlich so, dass die Spermaqualität offenbar in den westlichen Ländern, in den Industrieländern zurückgeht in den letzten Jahren.
Die Spermaqualität. Es gibt ja Qualitätsmerkmale, ich sag mal beim Staubsauger. Da weiß ich, der muss gut saugen, was muss ein Staubsauger noch? Ja, der muss gut rollen vielleicht, der muss qualitativ gut sein. Was gibt es denn für
Qualität?
Leise, ja. Leise
leicht.
Auch. Was gibt es denn beim Qualitätsmerkmale beim Sperma eigentlich? Was?
Na, da hat die WHO hat schon so fürs Spermiogramm, also die mikroskopische Beurteilung von Spermien, haben die so Grenzwerte festgelegt. Also wie viel sollte es sein, ne? Sperma, wie viel Ejakulat sollte kommen? Das sollten mindestens 1,5 Milliliter sein. Dann wie viel Spermien insgesamt müssten drin sein? Das sollen knapp 40 Millionen insgesamt sein. Dann, wie viel sollen es pro Milliliter sein? Ist auch festgelegt, mindestens 15 Millionen. Und wie beweglich sollen die sein? Mindestens ein Drittel der Spermien sollen sich langsam oder schnell nach vorne bewegen. Ja? Und mindestens die Hälfte sollen lebendig sein. Das sind so die Kriterien, die die WHO anlegt.
Und das?
Die sind zum Glück einigermaßen niedrig angelegt. Da sind wir noch weit im Normbereich. Aber trotzdem, wenn man das jetzt so 50 Jahre zurück beobachtet, dann muss man feststellen, die Spermienzahl ist um die Hälfte zurückgegangen.
Die Spermienanzahl
pro Schuss.
Schuss heißt, ja, pro Schuss. Okay.
Pro Schuss, genau. So. Und zwar war jetzt der Aufhänger, dass eine amerikanische Wissenschaftlerin ein Buch veröffentlicht hat, das heißt Countdown. Count ist also das medizinische Wort für das Spermiogramm, Sperm Count, also die Auszählung der Spermien. Und Countdown sagt halt so ab, dass das abgenommen hat in den letzten Jahren. Und das war natürlich so ein bisschen ein Aufhänger auch, dass das so ein bisschen durch die deutschen Medien gegangen ist, dieses Thema. Und da habe ich zum Anlass genommen, da auch nochmal so ein bisschen zu recherchieren. Ich kam mir zum Teil ein bisschen vor wie bei Frontal 21 oder so, wo man so merkt, da kommt man in so ein Feld, wo dann das Thema Umweltbelastung schon ganz weit oben steht. Ne? Da können wir vielleicht heute mal so ein bisschen gucken, was da genau dahinter stecken könnte, hinter dieser Abnahme.
Jetzt frage ich mich aber erstmal ganz dumm. Ich weiß ja zumindest, dass es eine enorme Anzahl an Spermien pro besagtem Schuss gibt. Da stelle ich mir so die Frage, so gut, wenn es nur noch die Hälfte ist, dann habe ich ja trotzdem noch zig Millionen oder wie viel sind es eigentlich?
Genau. Es sind, also pro Schuss sind es in der Regel zwischen 30 und 600 Millionen Spermien. Ja? Und die untere Anforderung der WHO an einen Schuss sozusagen sind 39 Millionen. Also meistens liegen wir da deutlich im Normbereich. also 15 Millionen pro Milliliter. Und ja, aber trotzdem, wenn man das seit 1973, diese Daten, die da gesammelt wurden, so im Verlauf sieht, dann gibt es im Prinzip einen mehr oder weniger linearen Rückgang um 700.000 pro Jahr. Das ist nicht wenig, ne? 0,7 Millionen Abnahme pro Jahr. Und wenn man das mal linear einfach fortführt, diese Berechnung, dann sind wir im Jahr 2066, haben wir die unteren Grenzwerte der WHO-Vorgaben erreicht.
Was und passiert, dann, wenn wir da drüber sind? Oder da drunter? Den Grenzwerte da drunter?
Nee, drunter
über den Grenzwerten müssen wir doch.
Unter den. Die unteren Grenzwerte, Mindestanforderungen an die Qualität.
Und da müssen wir, wenn wir da drunter sind, haben wir ein Problem.
Genau. Ne, dann ist also die Fruchtbarkeit tatsächlich, also merklich gefährdet. Aber es ist auch jetzt schon so zu verzeichnen, dass sich da also irgendwas tut. Also die Andrologen, die also auch für künstliche Befruchtung und so zuständig sind, die berichten auch schon darüber, dass sie vermehrt künstliche Befruchtungen durchführen müssen. Also da ist schon offenbar auch im Praxisalltag das zu bemerken.
Ziehen die denn auch Rückschlüsse, ob es dann wirklich an der Spermienqualität liegt oder ob es dann eben auch andere Faktoren sind, wie zum Beispiel Stress im Job, dass die Leute sagen, okay, ich will erst mich auf den Job konzentrieren, verdödeln das dann und werden später Eltern. Kann man da es direkt schon auf die Spermienqualität schieben?
Naja, die Spermienqualität, die leidet ja unter diesen ganzen Einflussfaktoren. Ne? Letztlich ist ja das, die Spermienqualität das, was wir objektiv beurteilen können, eben nach diesen Kriterien, die ich dir eben genannt habe. Ne? Also die Form der Spermien, die Beweglichkeit der Spermien, die Anzahl der Spermien und noch sind Entzündungszellen oder Antikörper im Ejakulat drin. Ne? Sowas kann man dann noch zusätzlich auswerten. Und die Spermaqualität, da gibt es viele Punkte, die da diskutiert werden, warum die gelitten hat in den letzten Jahren. Und da wird halt diskutiert, Antibiotika oder Hormone in Lebensmitteln, Grundwasserbelastung, zunehmendes Übergewicht, Stress, wie du schon gesagt hast. Es gibt eine Studie aus Israel, die hat Handystrahlung möglicherweise vermutet als Ursache.
Weil die Leute das Handy in der Hose haben, oder was?
Möglicherweise. Genau, ne? Also im Genitalbereich, also weniger als 50 Zentimeter von den Hoden entfernt, dass die elektromagnetische Strahlung da irgendeine Rolle spielt. Selbst der Klimawandel wird angeschuldigt. Aber was wirklich bewiesen ist, und da soll es auch heute mehr oder weniger drum gehen, sind sogenannte Phthalate. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Phthalate.
P-H-T-H-A-L-A-T-E. Phthalate.
Hat das was mit Umweltverschmutzung zu tun?
Das hat mit
Plastik zu tun. Mikroplastik.
Okay. Ja, genau. Es gibt zwei Stoffe, einmal Bisphenol A, was in Plastik drin ist, und die sogenannten Phthalate. Und bei den Phthalaten gibt es einige Untergruppen, 6 Stück oder 7. Und das gefährlichste davon ist das DEHP, Diethylhexylphthalat. Und das ist so ein klassischer Weichmacher, was in Kunststoffen drin ist, also zum Beispiel alle PVC-Produkte, PVC-haltigen Produkte, PVC-Böden und so weiter. Die haben diese Phthalate und da ist tatsächlich also im Tierversuch sicher an Ratten nachgewiesen, dass schon eine niedrige Dosis von diesen Phthalaten die Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Und beim Menschen gibt es zumindest ganz, ganz starke Hinweise darauf. Also es ging im Prinzip in den 80er, 90er Jahren los. Da haben verschiedene Fachgebiete berichtet, also die Onkologen haben punktuell berichtet, wir haben langsam zunehmend mehr Hodentumoren. Die Kinderärzte haben berichtet, es treten häufiger Hodenhochstände auf. Und die Urologen haben berichtet, die Harnröhre mündet manchmal an der falschen Stelle. Also so eine Harnröhrenfehlmündung. Und wie eben schon gesagt, die Andrologen haben gesagt, es kommt zu mehr künstlichen Befruchtungen. Und diese ganzen Sachen, die wurden dann erstmal epidemiologisch untersucht. Und dann hat man gemerkt, okay, die können eventuell alle zusammenhängen. Und dann wurde ein sogenanntes Syndrom, das testikuläre Dysgenesie-Syndrom, definiert, was eben diese 4 Sachen unter einem Hut zusammenfasst.
weiß man jetzt mal ganz platt gefragt, wenn diese Entwicklung so weitergeht, wann die Menschheit überwiegend nicht mehr zeugungsfähig, also wann es mehr Menschen gibt, die oder wie soll ich sagen, Probleme mit Zeugung oder?
Genau, das hatte ich ja eben schon mal vorgerechnet. Es geht bis 2066, dann wäre praktisch der Schnitt, wir können immer nur von Durchschnittswerten reden, dann würde der Schnitt unterhalb von dem unteren Normbereich sich aufhalten. Also das ist tatsächlich irgendwie diese häufigeren Formveränderungen von Penis, Hoden, Harnröhre, die scheinen tatsächlich häufiger aufzutreten. Also es gibt dieses testikuläre Dyskinesie-Syndrom und die ursächlichen Faktoren, die nennt man dann endokrine Disruptoren. Also das sind praktisch alle Faktoren, die man vermutet als Auslöser für diese Fehlbildung. Und da sind an erster Stelle diese Phthalate, diese Plastikverbindungen zu nennen, weil die eine östrogenartige Wirkung, also praktisch Östrogene sind die weiblichen Hormone, eine östrogenähnliche Wirkung entfalten können.
Diese Phthalate, haben die denn dann auch eine Auswirkung auf die Qualität der Spermien, weil du jetzt nur von den anderen Dingen gesprochen haben, gehen die auch auf die Spermien?
Mhm. Genau. Okay. Das ist, wie gesagt, bei den Ratten schon bewiesen, dass schon selbst eine relativ niedrige Dosis die Spermienqualität, also insgesamt, man sagt, das Reproduktionssystem negativ beeinflussen kann. Ja. Und da ist also ganz fest davon auszugehen. Ich kann jetzt aber auch mal was Positives sagen. Also seit man diese Erkenntnisse mehr oder weniger, gewonnen hat, das war so der Höchstwert der Phthalate in Plastik und so weiter, war Mitte der 90er. Und seit Ende der 90er konnte man den Anteil von diesem gefährlichen DEHP in Plastik von 42%, also beigemischt, auf 17,5% jetzt bei der letzten Erhebung sozusagen reduzieren. Also da gibt's schon eine Entwicklung. Also seit den Anfang der 2000er Jahre geht das schon zurück. Aber trotzdem sind die Wirkungen offenbar noch so stark, dass man das noch merkt. Ja.
Eine blöde Frage habe ich trotzdem noch. Jetzt haben wir eine Untergrenze der WHO mit 39 Millionen Spermien pro Schuss. Warum brauche ich eigentlich so viele?
Ja gut, also du weißt ja, ne, die kommen dann, also wenn das jetzt zu einer Befruchtung kommen soll, kommen diese ganzen Spermien in die Scheide und die fangen dann an und schwimmen los. Und es schaffen nur ein paar hundert tatsächlich bis in die Nähe der Eizelle und schließlich bis zur Befruchtung schafft es ja in der Regel nur eine oder zwei Spermien, die dann wirklich eine Befruchtung auslöst. Und das ist einfach praktisch Darwinismus live. Ne? Also die Fittesten schaffen das und das ist also praktisch so, dass einfach die Spermien, die am schnellsten und am weitesten schwimmen können, das dann schaffen bis an die Eizelle und dann die Befruchtung da machen können. Also es ist praktisch eine natürliche Selektion, die dabei schon stattfindet.
Das im Prinzip hat die WHO vielleicht ausgerechnet, okay, wenn wir nur noch 39 Millionen oder darunter hätten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann hinten noch ein Treffer rauskommt, geringer?
Mhm, genau. Okay. Genau. Das ist praktisch die Mindestanzahl, die man braucht, damit genügend gesunde, fitte Spermien bei der Eizelle ankommen.
Kann ich denn als Mann dafür sorgen, dass meine Spermienqualität trotz der äußeren Einflüsse, die ich vielleicht auch nicht gerade ändern kann, besser wird?
Also erstmal Appell an alle werdenden Mütter, denn da fängt es schon an. Die Ernährung und die Lebensgewohnheiten der Mutter während der Schwangerschaft hat schon entscheidenden Einfluss, wenn es ein männlicher Nachkomme wird, auf die Qualität des Reproduktionssystems des männlichen Säuglings. Ne? Also da ist also schon mal ein ganz großer Appell, sich möglichst in der Schwangerschaft oder auch schon vorher natürlich möglichst gesund zu ernähren, möglichst wenig Kontakt zu Plastik, insbesondere Plastik, was in Kontakt kommt mit Fetten und Ölen, da werden diese Mikrobestandteile so rausgelöst durch die Fette und Öle. Es gibt auch noch andere Vermutungen, zum Beispiel Parabene, In Pflegeprodukten werden auch vermutet, da gibt es auch eine Risikobewertung vom Bundesinstitut für Risikobewertung, dass also da auch zu beachten ist, dass da möglichst keine Parabene in den Pflegeprodukten sind, dass man Bio-Lebensmittel verwendet, dass man möglichst Plastikverpackungen reduziert, wenig Fertigprodukte konsumiert, dass man ab und zu auch mal die Produktmarke wechselt, ne, dass man also, wenn man Pech hat, dann nicht immer von der gleichen Firma, die vielleicht doch ein bisschen mehr Phthalate da in ihren Verpackungen drin hat, die Produkte nimmt. Ja, und wichtig auch, dass man Gerichte nicht in der Plastikverpackung in der Mikrowelle aufwärmt, denn dann kommt es zu einer besonders starken Ausdünstung von diesen Phthalaten in die Lebensmittel hinein.
Ich habe ja gestern gegrillt, so nur so am Rande.
Ach, du lieber Gott.
Und meine Frau hat gesagt, komm hier, mach noch mal hier diesen leckeren Grillkäse. Der liegt ja in so einer Alufolie drin.
Ja, super.
Und ich habe mal schön einfach die Plastikfolie dran gelassen, weil ich gedacht habe, das macht man.
Ja, da hast du ja genau, super Jochen, hast du ja genau einen Tag zu früh gegrillt oder wir haben einen Tag zu spät Podcast aufgezeichnet.
Genau. Auf alle Fälle habe ich es dann noch gemerkt und dann habe ich es aber trotzdem gegessen. Das war dann wahrscheinlich ein Fehler, weil möglicherweise dann schon der Käse eigentlich
schon war. Aber ich fürchte, bei dir ist der Käse ohnehin gegessen.
Bei mir ist der Käse sowieso schon durch, ja.
Also bei dir sehe ich jetzt das so ein bisschen fatalistischer.
Ist denn im Alter, wir haben ja schon mal über Bernie Ecclestone gesprochen, da kann man aber noch nur die Chance, dass man in dem Schuss noch so eine Anzahl hat oder die noch richtig fit sind, ist dann geringer, ne?
Die geht weiter, die geht zurück. Da können wir auch nochmal eine schöne Folge zu machen. Die geht zurück und auch die Anzahl von zum Beispiel Frühgeburtlichkeit bei den Kindern, die nimmt zu. Also offenbar gibt es da schon einen Qualitätsverlust dann auch bei den Spermien. Geburtsgewicht der Kinder ist minimal geringer, die kommen tendenziell ein bisschen früher, wenn der Vater etwas älter ist. Wie das genau zusammenhängt, kann ich dir nicht beantworten, aber es kommt im Laufe des Lebens schon zu einem Qualitätsverlust auch der Spermien. Mhm. Ganz interessant ist noch ein anderes Gegenargument von Leuten, die gesagt haben, ja, die Spermienqualität ist seit den 70ern zurückgegangen, weil einfach damals viel weniger masturbiert wurde. Das heißt also, praktisch wurde länger angesammelt, um dann praktisch mehr Spermien pro Schuss zu haben und durch eine häufigere Masturbationsfrequenz würde die Spermienanzahl pro Ejakulat seither abnehmen. Ich bezweifle das einfach mal ein bisschen und es wurde halt in den ganzen Studien meistens immer auf die Spermienanzahl fokussiert, das heißt also die Beweglichkeit und die Form, die wurden jetzt bei diesen Langzeitbeobachtungen gar nicht mit einbezogen, sondern Spermienanzahl vor allem.
Es gibt auch eine schöne Folge zum Thema Masturbation. Wer da nochmal gerne reinhören möchte, sei herzlich eingeladen. Eine großartige Folge. Ich kann mir ja jetzt vorstellen, dass ja findige Firmen jetzt schon dabei sind, Präparate zu entwickeln, wo man dann hinterher in Apotheken, machen Sie Ihr Spermium schneller oder auch was für die Frauen. Wenn Sie da vor dem Akt vielleicht sich noch dieses Gel einführen, dann werden die Spermien nochmal richtig reingeschleudert. Oder sag nicht, das gibt's schon.
Nee, das gibt's nach meinem Kenntnisstand nicht. Außerdem ist das ja auch nicht so ein An-Aus-Schalter, sondern da sind ja langsame Entwicklungen. Also es kann natürlich schon sein, dass wir irgendwann mal so Mikronährstoffe, orthomolekulare Nährstoffe haben, die Spermaqualität nachweislich verbessern, ne, weil einfach für die Spermienproduktion die nötigen Stoffe da drin sind und dass das schon, sagen wir mal, auch zunimmt oder dass es bewiesen wird, dass Sinn macht, die dann ergänzend zu nehmen, wenn die Spermienqualität durch äußere Einflüsse abnimmt, dass man durch Nahrungsergänzungsmittel vielleicht die Spermienqualität bewahren kann. Aber da gibt es noch keine mir bekannten validen Daten, dass man das so machen kann. Aber die Entwicklung, die ist schon so ein bisschen beunruhigend tatsächlich. Gibt noch einen interessanten kleine Anekdote zu einem Fall aus Amerika, Florida 1994. Da gab es einen See, den Lake Apopka. Und da gab es einen Unfall, da ist DDT ins Wasser gekommen. Also ein Insektizid, ne, was ja auch mittlerweile verboten ist seit fast 20 Jahren. Und da gab es dann plötzlich dieses testikuläre Dyskinesie-Syndrom, also auch diese komischen Fehlbildungen, die ich eben alle aufgezählt habe, bei Panthern und bei Alligatoren, die um den See herum und im See leben. Mhm. Okay. Auch erstaunlich. Ne? Und Ähnliches wurde auch für PCB vermutet, also ist ja auch mittlerweile verboten, was ja in Kondensatoren, Trafos, Hydraulik und so weiter verwendet wurde. Da wurde ein Zusammenhang hergestellt zu weniger Seehunden an den europäischen Küsten. Also dass offenbar dadurch mehr solche Stoffe im Wasser dann tatsächlich auch zumindest in der Tierwelt da schon Einfluss nachweisbar ist.
Ich habe jetzt gehört, dass die Japaner das Reaktorwasser aus Fukushima ins Meer leiten wollen. Vielleicht sollte man vorher noch Kinder zeugen, ne?
Also, Halleluja, also wirklich. Manchmal findet man keine Worte mehr.
So lustig das jetzt zum Abschluss ist, aber das Thema ist an sich für die ganze Menschheit ja schon ein sehr ernstzunehmendes und es wird wissenschaftlich begleitet und es wird geforscht auf diesem Gebiet, ohne Ende wahrscheinlich, ne?
Absolut. Also mir war das auch in dem Ausmaß tatsächlich nicht bewusst. Ne, man sieht dann als Urologe in seinem Praxisalltag schon mal ab und zu ein Kind mit einer Harnröhrenfehlmündung oder mit einem Hodenhochstand. Und du kannst natürlich dann, wenn du so einen Arbeitszeitraum von, sagen wir mal, 20 Jahren überblickst, nur subjektiv sagen, dass das häufiger geworden ist. Aber erst wenn so richtig epidemiologische Daten vorliegen, dann gehen dir plötzlich die Augen auf und denkst, oh, da ist ja ein Zusammenhang. Und wenn dann hinterfragt wird, was ist es denn nun? Sind es jetzt Pestizide, Antibiotika oder ist es Mikroplastik? Was ist denn jetzt der Auslöser? Oder alles von dem ist ja schwer dann auch nachzuvollziehen. Ist es eine Mischung von Risikofaktoren oder kann man auf punktuell auf einen Nenner das bringen? Ja, und da kriegt man schon so ein bisschen Zukunftsängste, will ich nicht sagen, aber schon so ein bisschen Bedenken, wo das denn, wenn man es jetzt einfach mal so weiterdenkt, wo das denn hinführt, wenn man da nicht gegensteuert.
Ja, naja, am Ende, im schlimmsten Fall, muss jeder eine künstliche Befruchtung machen. Oder ist es dann sogar auch so, dass selbst dieses Spermium, was du da hast, schon so schlecht ist, dass du dann auch damit keine Chance hast?
Nee, da kannst ja schon, hast ja schon, selbst wenn du jetzt unterhalb des Normwertes liegst, sind ja genügend Spermien drin, wo du dann ein gesundes Spermium da extrahieren kannst aus dem Sperma und das für eine künstliche Befruchtung verwenden kannst. Und aber es ist nicht so abwegig, dass wir in 30 Jahren irgendwie schon relativ früh sagen, auch sicherheitshalber friere ich mal ein paar Spermien ein. Und wenn das nicht klappt mit dem Kinderkriegen, dann kann man darauf zurückgreifen. Ne? Also denkbar ist sowas, klar.
Spannendes Thema.
Auf alle Fälle. Ja, finde ich auch. Noch eine ganz interessante Info am Schluss vielleicht. Wer sich da weiter informieren möchte, man kann zum Beispiel an Produkten den Barcode scannen. Und dann gibt es eine Internetseite, die heißt reach-info, also REACH-info. Und dann kann man da den Barcode praktisch eingeben. Und dann ist die jeweilige Firma verpflichtet, innerhalb von 45 Tagen zu dem Anteil an Phthalaten in deren Verpackungen Auskunft zu geben. Und vielleicht kann man ja dadurch so ein bisschen Druck von unten oder auch durch ein Bewusstsein, sagen wir mal, da auch bei den Firmen so ein bisschen zu einem Umdenken einlenken. Es gibt natürlich Beschränkungen ja, für Lebensmittelverpackungen seit 2007. Und das wird auch überwacht vom Umwelt- und Verbraucherschutzministerium. Aber ich glaube, da ist tatsächlich noch Handlungsbedarf auf dem Gebiet.
Muss das jede Packung haben oder haben das nur manche Packungen? Oder
weiß man nicht. Barcode hat ja jede Packung. Okay. Also prinzipiell könnte man, ich habe das noch nicht probiert, könnte man jeden Barcode einfach mal scannen, alles, was eine Plastikverpackung hat und dann einfach mal bei diesem Reach minus, also REACH-Info mal anfragen. Mal testen.
Das mache ich mal. Ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde berichten.
Sehr schön. Machen wir einen kleinen Feldversuch.
Chris, tolle Folge. Super viele Infos, spannendes Thema.
Heute wieder.
Ich weiß nicht, ob es den Podcast 2066 noch geben wird, aber.
Also online findet man das sicher irgendwo und da lachen die sich kaputt, was wir damals geunkt haben und alles ist viel früher eingetreten und viel schlimmer gekommen wahrscheinlich.
Oh Gott im Himmel. Ja. Chris, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend. Wir haben ja Abend.
Ja, wir haben Abend. Mach's gut. Bis bald. Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.